Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
Ja, guten Tag, gleichfalls. Hallo.
Da sind wir wieder am Samstag.
Am Samstag, dem Tag danach. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich.
Ach, jetzt hast du es auch noch öffentlich gemacht. Gut, dann kann ich dir auch noch gratulieren. Du hast ja in der gleichen Woche Geburtstag.
Ja, genau.
Ja, so ist das.
Ja, wie abgesprochen fast. Ne?
Wie abgesprochen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Gleiche Sternzeichen gestalten zusammen einen Podcast. Okay, wenn man daran glaubt, ja.
Genau.
Eigentlich weniger? Also
Weniger ist mehr.
Astrologie ist nicht so meine Baustelle. Halte ich für.
Ach so, hier kein Horoskop irgendwie im Abo?
Um Gottes Willen. Ich meine, es ist ja so eine Welle, dass sich einige da im Moment wieder mit beschäftigen, mit der ganzen Geschichte. Auch einige prominente Ladies, die sich da jetzt im Internet mit beschäftigen. Die Frau Roginski ist ja da ganz. Im Spiel sozusagen. Aber ist nicht Thema meine Baustelle.
Nein, meine auch nicht. Da bin ich komplett raus.
Ja,
Früher, in der Zeitung mal kurz über das Horoskop gelesen. Aber das ist ja, mein Gott, das ist ja wie Glückskeks im Prinzip. Ja.
Halte ich persönlich für Nonsens, aber okay.
Ja,
jeder
irgendwie
so wie
passt
mag.
Ja doch immer was.
Irgendwas
ja,
passt
deswegen,
immer.
Aber die sind ja so allgemein gehalten immer.
Ja, klar, ja. Deswegen. Also daher, man kann sich das immer für sich hindrehen. Ne? Das ist
ja. Aber was ich eigentlich mit dem Tag danach ursprünglich eigentlich noch ansprechen wollte, war ja hier Mike Tyson, Jake Paul.
Ach so.
Der Boxkampf.
Ach so.
War ja jetzt gerade heute früh, ich glaube um 5 war es, ne? Freitag auf Samstag.
Kann sein.
Freitag ja in Starten, ich glaube 5 Uhr war es bei uns. Mhm. Netflix hatte da ja leider große Probleme mit der Übertragung des Boxkampfs. Mhm. Was da genau die Problematik war, habe ich jetzt noch nicht irgendwie lesen können. Ja. Mit einem Auge habe ich auch nur mitbekommen, dass Jake Paul gewonnen hat. War jetzt nicht unbedingt so mein Tipp für den Boxkampf. Ich hätte da mehr so auf einen technischen K.O., beziehungsweise nicht technisch, sondern ein fettes K.O. durch Mike Tyson gehofft, ja, also direkt in der ersten Runde, ja, die ersten Sekunden und flop umgehauen. Mhm. Was natürlich schade ist, wenn du da vor Ort oder generell Zuschauer, ja, und hast den Kampf vielleicht auch im Pay-Per-View gebucht und willst den gucken, ja, und dann dumm gelaufen, aber so ist es ja. Es wäre nicht der erste Boxkampf gewesen, der so geendet hat, ja.
Mhm. Ja, gut, ist irgendwie ein wenig an mir vorbeigegangen, das ganze Thema. Komischerweise bekomme ich alles so Relevante mit, was so popkulturell passiert, aber das ist irgendwie ganz, ganz straight an mir vorbeigelaufen. Okay.
Selbst meine Frau hat das mitgekriegt, wie der Mike ihn da mal kurz getätschelt hat.
Ja, gut. Ich meine.
Das wird ja seit Monaten, gab es ja eigentlich nichts anderes mehr in der Boxpresse als der Kampf. Klar, andere Sachen auch noch, aber das hat ja gerade Mike Tyson ist ja so eine bekannte Figur auch über das Boxen hinaus, ja, auch durch den einen oder anderen Skandal, den es mit ihm gab. Von daher kann man, oder wenn du da nichts mitgekriegt hast, warst du schon, also keine Ahnung, wo du da dich versteckt hast, weil.
Ich denke, ich bekomme relativ viel mit, aber vielleicht ist das nicht so meine Bubble, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also den letzten Boxkampf, den ich gesehen habe, war der Kampf Stefan Raab und Regina Halmich. Also falls man davon Boxen reden kann, das ist natürlich was anderes. Also Regina Halmich hat versucht zu boxen, Stefan Raab hat versucht, sich zu verteidigen. Es war ja auch nur ein Showkampf, keine Frage, aber das war der letzte Boxkampf, den ich verfolgt habe. Und dann das Comeback von Henry Maske vor zig Jahren, ja, das habe ich auch noch gesehen, logischerweise. Aber dann habe ich das Thema Boxen nicht mehr verfolgt. Das war dann relativ uninteressant für mich. Ja, so war das.
Ich glaube, mit dem Ende der Karriere von Henry Maske und von, ich sage immer Oliver Schulz, Axel Schulz, ist es, glaube ich, in Deutschland auch sehr, sehr stark eingeschlafen. Ja. Weil damals, es war ja, du bist ja selbst im Fernsehen, ja, du bist ja eigentlich dem ganzen Thema Boxen, das war wie damals Steffi Graf, Tennis, Boris Becker, ja,
ja, ja
war
klar.
Ja Boxen da ein Riesending damals zu der ja. Zeit, aber danach ist es ja dann auch eingeschlafen, man hat zwar, klar, es gab noch andere Boxer und gerade auch, wie gesagt, aus dem Stall und man hat da versucht, einiges noch aufzubauen, aber im Prinzip ist das eigentlich mit den Zweien.
Ja, es gab damals ja noch den Rocky Graziano, Graziano, wie der hieß, der ist ja leider auch schon verstorben. Ja, der war aber auch nie so richtig präsent und so extrem erfolgreich wie der Maske. Das war auch so eine Figur, die so im Schatten von Maske unterwegs war. So war es jedenfalls meine Wahrnehmung. Ja. Mhm. Und der war ja auch noch in so ein paar andere Dinge verwickelt, die nicht so ganz astrein waren. Es war ja auch jetzt nicht so eine...
Das ist ja generell gerade auch Boxen in Deutschland... Auch zu der Zeit noch, ja, war ja immer das Problem, auch gerade einige Promoter beziehungsweise Veranstalter waren da nicht unbedingt jetzt, wie soll man jetzt sagen, oder die hatten ja auch ihre Vergangenheit beziehungsweise kamen ja auch aus dem Milieu. Von daher war das schon immer so ein bisschen das Thema und da hat sich eigentlich auch nicht so viel jetzt dran geändert. Ja, wie gesagt, damals halt auch, als das Fernsehen dann auch mit dabei war und eingestiegen ist, da hat man das ja alles versucht hier, weiß zu waschen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber das alles ein bisschen
seriöser zu gestalten.
Genau, seriöser zu gestalten.
Ja.
Und ist halt schwierig bei dem Thema. Ja,
ja so ist es.
Man muss mal gucken, auch im internationalen Geschäft, gerade in den Staaten oder auch in Russland, ja, wenn man mal guckt, was da oder welchen oder wer da alles seine Finger mit drin hat, ja, oder auch gerade in den Staaten früher, ja, wer da überall seine Finger drin hat oder auch heute, hast du ja immer noch die einzelnen Geschichten, was ja momentan eigentlich mit das Thema ist, ist ja auch gerade MMA.
Mhm.
Und was du da auch immer wieder für Geschichten hörst, ja, was es da für Berichte gibt in wie gesagt in diese Richtung halt, du kriegst es einfach nicht raus.
Nein, das hört so ein wenig zu der ganzen DNA, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ist so. Ja. Gut. Okay.
Aber genug dazu.
Das war der Ausflug in die Sportwelt. Oder in die Boxwelt vielmehr.
Vor allem Boxen, ja, genau.
Boxen, ja. Das nächste Mal reden wir über Formel 1.
Ach, ich habe schon gedacht, du sagst Golfen.
Ich spiele ja schon seit Jahren mit dem Gedanken, anzufangen, Golf zu spielen.
Ach so, okay. Ich habe eben gerade in die Sportberichterstattung beim Thema Golf einzusteigen.
Nee. Also das ist ein Sport, der mich...
Also selbst aktiv golfen.
Genau, ja. Und das Image hat sich auch stark gewandelt. Also mittlerweile ist das ja auch in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Also ich kenne Leute, die wirklich absolut Normalverdiener sind, sage ich jetzt mal, die Golf spielen. Und das hat jetzt nach meiner Meinung nichts mehr mit der Upper Class zu tun. Also es wird immer mehr zum Breitensport. Also das ist meine Wahrnehmung. Also ich kenne Leute, die Golf spielen, die sind ganz normale Bäckermeister oder der eine ist Klempner, der spielt Golf. Also das hat jetzt nichts mit Upper Class zu tun. Also ist meine Wahrnehmung. Aber okay, das nur so am Rande. Aber das ist ein Sport, der mich interessiert. Man ist in der frischen Luft, man geht spazieren, man kann Kontakte knüpfen etc. pp. So ist das. Ja. Gut. Jetzt aber wirklich, lass uns in das
Sportblock zu. Oder wie war das?
Neues vom Sport. Olli Dietrich, ja. Genau. Legendär. Ja. Gut. Ich hatte die Möglichkeit, mir mittlerweile das 14 Zoll MacBook Pro anzuschauen. Nicht das 14 Zoll, nein, das M4 MacBook Pro in der 16 Zoll Variante. Und ich habe mir die ganzen technischen Eckdaten gar nicht groß angeguckt. Das hat mich weniger interessiert. Ich habe mir das Display angeguckt, weil das hatte die Nanotext-Option oder die Nanotexturglas-Option. Und ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und mein subjektives Empfinden ist, dass sie da nochmal eine Schippe nach draufgelegt haben. Ich hatte das Studio-Display im Vergleich, auch natürlich in der beschichteten Version. Und ich muss sagen, ja, ich empfinde, dass das diese Nanotexturbeschichtung beim MacBook Pro etwas besser ist. Ob das wirklich so ist, ob sie was an der Textur getan haben, ob sie das verfeinert haben, das weiß ich nicht. Aber das Empfinden ist schon ganz stark, dass die Beschichtung besser geworden ist. Ja, ich finde, es ist eine Aufpreisoption oder es ist eine Option, die sich lohnt. Und wenn ich mir dann irgendwann mal ein neues MacBook Pro anschaffe und es diese Option noch gibt, dann werde ich das auf jeden Fall auswählen. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll.
Hast du mit deinem 16er Pro mal so diese Folien ausprobiert?
Ich habe mal diese Privacy-Folien ausprobiert von 3.
Ah, okay, das ist wieder was anderes.
Das ist was anderes.
Ich meine, es gibt ja auch Folien,
nee,
die
ich
halt
nicht.
Auch, wie gesagt, matt.
Nein, habe ich nicht.
So ungefähr so einen ähnlichen Effekt haben. Das habe ich zuletzt nur gelesen, ja, weil man kann sich das Geld sparen. Wir kommen später auch nochmal dazu in Bezug auf SSD. Man kann sich das Geld sparen für die Nano-Textur und klebt eine Folie drauf. Und ist eine Alternative, gerade wenn man theoretisch gerne das Standard-Display hätte, aber vielleicht dann doch auch mal sowas ausprobieren will, wäre das, denke ich mal, eine Alternative. Und man müsste das vielleicht mal im direkten Vergleich sehen.
Also es ist ja eine chemische Behandlung von dem Display. Das wird ja satiniert oder geätzt, wie man es auch nennen mag. Mhm. Und ich habe da einen Bericht drüber gelesen von dem Hersteller, der das für Apple macht. Und es ist schon sehr, sehr aufwendig. Und ich bin der Meinung, dass man das mit keiner Art von Folie vergleichen kann. Natürlich kann man es vergleichen, aber ob das auf das gleiche Level kommt, das wage ich zu bezweifeln. Und es kommt ja auch immer noch drauf an, wie gut schafft man es, die Folie aufzutragen, etc. Eine Folie aufzutragen ist ja nicht trivial. Das ist ja schon, da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich weiß es nicht. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Jemand, der natürlich schon so ein Gerät hat und trotzdem irgendwie das Ganze antireflektierend gestalten möchte, dem bleibt natürlich nichts anderes übrig, als sich so eine Folie zu kaufen, ganz klar. Aber wenn ich mir so ein Gerät neu kaufen würde, dann würde ich das auf jeden Fall mit einer Nanotexturbeschichtung auswählen. Es sei denn, es stellt sich jetzt in den nächsten Wochen heraus, dass diese Beschichtung sehr anfällig ist, dass sie sich ablöst oder dass da irgendwas passiert, dann nicht.
Ja, genau, mit dem ersten Bildschirmreinigen ist sie weg.
Ja, das sollte man ja sowieso nur trocken tun bei den Geräten. Da wird ja auch darauf hingewiesen und es wird ja auch ein Putztuch mitgeliefert. Gut. Mal schauen. Ist auf jeden Fall extrem, macht sich auf jeden Fall extrem bemerkbar und extrem positiv bemerkbar und ich finde, der Aufpreis ist nach meiner Meinung gerechtfertigt. Ausnahmsweise ist mal eine Option gerechtfertigt, in meinen Augen.
Wo liegt die eigentlich preislich im Moment?
Ich glaube, 170 Euro.
Ah, geht eigentlich. Fälle.
Ja.
Für Apple und was so die ersten Nano-Beschichtungen gekostet haben. Okay.
So. Also, es gibt schlimmere Aufpreisoptionen bei Apple.
Es ist ja im Prinzip alles schlimm.
Ja. So ist es. Gut, dann lass uns nochmal über den Mac Mini sprechen. Da gibt es noch so ein paar Ereignisse und so ein paar Informationen, die wir heute verarbeiten müssen. Nicht müssen, aber ich finde, das sollten wir dem Gerät wie soll ich das jetzt sagen? Ja, das sind wir dem Gerät schuldig. Ne? Schuldig sind wir es ihm nicht, aber ich finde auch, das ist das interessanteste Apple-Produkt, was dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Und viel wird jetzt nicht mehr kommen. Also ich glaube, das ist mein Produkt des Jahres. Eindeutig. Für mich.
Das wird ja auch in der Presse oft nicht unbedingt jetzt so gesagt, aber halt mit eines der besten Produkte und Volkscomputer und Sascha Pallenberg hatte ja auch gesagt, das ist der neue C64.
Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen,
genau,
aber...
Ja. Alleine wäre das nochmal eine Ecke günstiger und ein Windows-Rechner, denke ich schon. Aber mit macOS hast du alleine schon diese Einstiegshürde, dass halt viele doch den Switch einfach zu macOS nicht unbedingt eingehen wollen, weil sie sich nicht, was heißt sich nicht zutrauen, aber weil sie macOS einfach nicht kennen.
Ja.
Klar, man wird ja im Prinzip mit Windows groß, ja. Das ist einfach so. Im Berufsumfeld hast du in der Regel Windows. Du kennst dich da aus, ja, benutzt das wahrscheinlich auch schon seit Jahren privat. Und da ein Umstieg auf macOS ist halt eine Hürde, die man dann einfach nehmen muss. Wie gesagt, macht nicht jeder. Oder aber, wie gesagt, wenn du deinen Rechner dann auch noch als Spielemaschine benutzt, wird's dann mit dem oder mit einem Mac-Rechner auch schon wieder etwas schwierig, wenn du halt gerade mal guckst, Steam etc., beziehungsweise generell PC-Spiele, da wird's halt eng. Wenn du sagst, du willst nur Emulatoren laufen lassen, es gibt mittlerweile so viele YouTube-Videos auch zu dem Thema mit dem M4 Mini als Emulatorstation, beziehungsweise Emulatoren für macOS. Da ist für jeden Geschmack was dabei, beziehungsweise da ist im Prinzip fast alles dabei, was du im Moment vernünftig emulieren kannst. Ja, von daher, wenn man sich für das Thema interessiert, wäre macOS jetzt kein Hinderungsgrund. Man muss sich halt ein bisschen einarbeiten, aber ansonsten kein Thema. Aber der macOS, ja, wie gesagt, wir hören es ja immer wieder, ja, wenn es ja. Nicht jeder traut sich halt einfach zu oder will den Schritt dann gern gehen, weil er einfach die Angst hat, dass er entweder Software, die er nutzt, halt nicht mehr verliert oder dass er die nicht mehr nutzen kann. Oder aber, wie gesagt, das Spiel, Thema Spiele, auch wenn es nur gelegentlich ist, ist nochmal so ein Ding, was halt viele dann abschreckt.
Ja,
ich kann es immer nur aus dem privaten Umfeld sagen oder auch gerade von meiner Frau, ja, die will nichts anderes mehr, seitdem sie umgestiegen ist.
Ja gut, sie hat ja auch den Vorteil, sie kann es beruflich und auch privat nutzen, aber wenn du natürlich auf der Arbeit mit Windows unterwegs bist und möchtest dann privat vielleicht oder liebäugelst mit macOS, ist das schon ein bisschen unbequemer in Anführungsstrichen. Du hast so einen Betriebssystembruch, ne? Auf der Arbeit Windows und dann kommst du nach Hause und hast macOS. Und das ist für viele vielleicht ein bisschen unbequem, dann immer mit zwei Systemen zu arbeiten. Das habe ich festgestellt, dass es immer so eine Aussage ist. Ja, auf der Arbeit habe ich Windows, warum soll ich zu Hause dann mit macOS arbeiten? Das ist mir einfach zu aufwendig. Ist ein Argument, klar. Aber okay. Ist ein Grund, aber kein Hindernis.
Genau.
Gut. Aber lass uns nochmal zum Einschaltknopf zurückkommen. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass wir dieses Thema, also jetzt allgemein in der Bubble, jetzt endlich mal zu den Akten legen. Der Knopf ist nun mal da, wo er ist. Und jetzt ist auch mal gut. Jetzt haben wir alles durchgearbeitet. Jetzt haben wir alle 3D-Druckoptionen ausgeschöpft. Oder es gibt jetzt die tollsten 3D-Druck-Lösungen dafür, wie man den Knopf mit einem Workaround doch irgendwie nach außen legt oder den Rechner jetzt so gestaltet, dass man ihn sogar als großen Einschaltknopf nimmt. Da gibt es ja so einen.
Ja, das finde ich eigentlich ganz sexy.
Das finde ich ganz sexy, aber das finde ich ganz gut. Das ist die interessanteste Lösung, weil man jetzt nicht so ein Geschwür dran hängen hat, weil man einfach unten drunter so ein 3D-Kreuz hat, sag ich mal, und man drückt auf den kompletten Mac Mini drauf und ein Füßchen steht direkt unter dem Knopf und dann wird das Gerät eingeschaltet. Die Lösung ist nach meiner Meinung die eleganteste Lösung. Ich habe die einfachste Lösung, ich habe einen Untersitzer drunter gesteckt und schiebe einen Finger drunter und dann kann ich das Ding einschalten. Das ist die schnellste Lösung. Ne? Nach meiner Meinung hätte Apple das ganz einfach lösen können, indem sie den Sockel etwas höher gestaltet hätten, dass der Mac einfach so hoch steht, dass der Finger drunter passt. Würde wahrscheinlich optisch nicht so toll aussehen. Warum steht das Ding so hoch nach dem Motto, ja. Aber das wäre nach meiner Meinung die einfachste Lösung gewesen. Gut, jedenfalls gab es ein Interview bei IT Home. Das ist eine relativ große chinesische Publikation. Sie muss relativ groß sein, weil es gab mit Greg Joswiak und John Turnes ein Interview. Und ich denke mal, die gehen jetzt nicht zu jeder Publikation und geben da ein Interview. Also das muss schon eine gewisse kritische Masse erreichen, sage ich jetzt mal, das Medium. Und da wurde direkt gefragt, wieso dieser Einschaltknopf halt unter dem Mac Mini ist, und es gab eine relativ langweilige Aussage, so nach dem Motto, ja, es war die einfachste Lösung oder es ist die Lösung war einfach notwendig und das Hardware-Design lässt es nicht anders zu. Das kann man halt herauslesen aus der Aussage. Also es war notwendig, diesen Knopf an diese Stelle zu setzen. Ja, man hätte etwas konkreter darauf eingehen können, den Rest muss man sich halt denken. Also ich hätte mich gefreut, wenn sie das etwas konkreter und detaillierter beantwortet hätten. Aber das ist ja so typisch Apple, die halten sich immer so ein bisschen schwammig und geben so sehr viel Interpretationsfreiraum mit hinein in ihre Aussagen. Und da kann man sich eigentlich sehr viel hineininterpretieren. Ja, wie gesagt, ich glaube, das liegt eindeutig daran, dass es die einfachste Lösung ist, innerhalb der Produktion und innerhalb des Hardware-Designs. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie das Ding auf woanders hinlegen können, aber ich glaube, sie haben es sich einfach einfacher gemacht. Ja. So ist es. Nun müssen wir damit leben. So, dann hat Apple ein Reparaturhandbuch veröffentlicht und das Reparaturhandbuch bestätigt, dass die SSDs zumindest in der Theorie austauschbar sind. Es sieht schon recht gleich aus, wenn man sich die Abbildungen anschaut, wie beim Mac Studio. Und etwas später kam dann ein iFixit-Bericht heraus und die haben letztendlich auch bestätigt, dass die SSDs theoretisch austauschbar sind, wenn man die originalen Apple-SSD-Module hat, weil erst dann wird es auch funktionieren, weil es ist ein proprietärer Standard und das ist halt gekoppelt mit, wir kennen das ja, haben wir schon öfter durchgekaut, wir kennen das Spiel ja, dass es eine proprietäre Geschichte ist und dass man das jetzt nicht so einfach austauschen kann, wenn man nicht die Original-SSD-Module hat. Aber immerhin sind sie austauschbar, auch wenn man, wie gesagt, die originalen Teile von Apple oder die originalen SSD-Module benötigt dafür. Tja. Allerdings gibt es großes Lob für das neue Hardware-Design. Da hat sich iFixit ja schon recht überschwänglich zu geäußert. Das ist alles super toll angeordnet. Das ist reparaturfreundlich. Dieses Hamburger-Design, wie ich das so freundlich nenne, das hat iFixit auch sehr positiv hervorgehoben. Ja, die sind beeindruckt von dem Design und man sieht auch, dass sich Apple da Mühe gegeben hat, das Ding relativ reparaturfreundlich zu halten. Reparaturfreundlich im Rahmen der Größe und im Rahmen der Möglichkeiten, die man auf dieser Größe hat. Also ich denke, das ist jetzt für einen Otto-Normal-Anwender nichts Reparaturfreundliches, wenn der jetzt das erste Mal den Mac Mini aufschraubt und da hineinschaut. Das ist jetzt nicht trivial, das Ding zu reparieren, ist mein Eindruck gewesen, nachdem ich mir das Video angeschaut habe. Das ist schon ein wenig aufwendiger. Ja, und die haben halt auch gesagt, was dann herausgekommen ist, was ich sehr interessant finde, dass die SSD-Module zwischen dem M4 und dem M4 Pro sich extrem unterscheiden vom Hardware-Design. Die Dinger sehen komplett anders aus. Die SSD-Module beim M4, die erinnern sehr stark an eine 2230er M2 SSD und die vom M4 Pro, sieht komplett proprietär aus. Es sieht aus wie ein komplett anderes Modul, auch vom Formfaktor sehr individuell zugeschnitten. Also die Platine hat eine sehr merkwürdige Form. Also das sieht extrem proprietär aus. Also das finde ich schon sehr interessant, dass sie da zwei komplett verschiedene Moduldesigns gewählt haben. Da muss man dann auch aufpassen, wenn man dann irgendwann später mal die Dinge austauschen möchte oder vielleicht hat Apple ja irgendwann doch ein Modul-Kit im Angebot, man weiß es ja nicht. Es gab 7 von 10 Punkte auf der Reparaturskala, was schon außerordentlich gut ist für iFixit-Verhältnisse. 7 Punkte ist schon, ist schon ein Benchmark, also ein positiver Benchmark. Ja. Das hat mich doch beeindruckt. Genau. Und dann hat sich der gute Bastler DOS Dude One daran getraut, das Ding logischerweise aufzumachen und ein Standard-SSD-Modul einzulöten, also ein Standard-NAND-Modul. Und er hat es geschafft. Er hat Standardmodule bestellt und hat es umgelötet und hat das Ding ans Laufen gebracht und hat gezeigt, dass man letztendlich, wenn man sich auskennt, wenn man weiß, wie SMB-Löten funktioniert, dann...
Weil das ja auch so trivial ist.
Ja, genau. Dann kann man das umbauen. Aber das ist absolut, wie du das eben schon sagtest, nicht trivial. Das ist schon sehr komplex. Also das ist ein Video, was nicht zur Nachahmung empfohlen ist. Also, meine Meinung, ich würde mich da nicht herantrauen.
Also löten nach ein bisschen Übung, okay, aber nicht auf diesem Level.
Ja, klar. Also, und auch nicht mit solch teuren Komponenten. Ja. Also jetzt mal so just for fun, hier mal ein Raspberry Pi, was dran löten oder umlöten etc. Aber da reden wir ja auch da reden wir von kleinen Beträgen. Aber wenn du da so ein Mac Mini zerlegst, das sind dann mindestens mal 699 Euro, die du da zerlegen kannst.
Ja, aber sowas von, ja.
Mindestens. Und ich glaube, Apple wird das Ding dann nicht austauschen, wenn sie dann sehen, dass du da drin rumgelötet hast in der Kiste. Da sind sie wohl nicht so amused worden.
Man kann es versuchen.
Ja, dann kommt das Ding zurück und dann ist da so ein Post-it oben drauf, so nice try. Ja. Naja, sicherlich, der DOS-Dude, der hat ja schon einiges umgebaut und ist ja in der Szene bekannt für solche Hardware-Stunts und hat ja schon einiges gezeigt. Der weiß, was er tut, keine Frage. Und er zeigt auch, dass nichts unmöglich ist, ganz klar. Aber das ist nichts für den Otto-Normal-Anwender. Und auch nicht für den Otto-Normal-Bastler. So ist das. Gut, dann sind die ersten Thunderbolt 5 Produkte aufgetaucht, Zubehörprodukte. Ohne dass ich die Produkte getestet habe. Ich gebe das jetzt hier nur mal bekannt, dass es diese Produkte gibt. Da ist jetzt keine Wertung bei. Ich habe die Produkte nicht getestet. Ich möchte es nur erwähnen, falls es den einen oder anderen Hörer da draußen gibt, der sowas sucht oder der was Aktuelles haben möchte. Dazu muss man sagen, dass die Produkte auch abwärtskompatibel sind. Mein Tipp ist es, wenn man sowieso irgendwann mal vorhat, sein Mac zu erneuern, und im Moment Zubehör sucht, dann würde ich empfehlen, auf Thunderbolt 5 Komponenten zu gehen, weil es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch die anderen Mac-Systeme, Mac Studio etc. pp. Dann auch Thunderbolt 5 bekommen. Das wird dann in den nächsten Jahren geupdatet sozusagen. Also ich würde derzeit versuchen, nur noch Thunderbolt 5 Zubehör zu kaufen, wenn der Preisunterschied nicht so enorm ist. Das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen, diese Geschichte. Gut, also OWC hat jetzt einen Thunderbolt Hub vorgestellt. Ein Thunderbolt 5 Hub, dreimal Thunderbolt 5 Ports und einmal USB-A. Das Ding schafft 140 Watt, also hat auch eine vernünftige Power Delivery Geschichte, ist lüfterlos und ist nach meiner Meinung preislich noch im Rahmen, liegt bei 189 US-Dollar. Der Preis für Europa ist noch nicht bekannt und die Verfügbarkeit ist auch noch nicht bekannt. Ja, ich denke, das wird dann auch so ungefähr so 190, 199 Euro dann in Deutschland kosten oder in Europa kosten. Das ist immer so ungefähr die Marke, wo sich OWC dran orientiert. Und dann gibt es ein Produkt von der Marke RayQ. Die Marke habe ich vorher ehrlicherweise noch gar nicht gehört. Die scheinen relativ neu zu sein. Die haben nach meiner Meinung den ersten Mac Mini M4 Stand vorgestellt. Also so ein Untersetzer, wo man den Mac Mini oben drauf stellt. Und dort kann man dann auch eine NVMe SSD reinstecken. Wie gesagt, die Marke kenne ich nicht. Das Produkt kenne ich nur von den technischen Daten. Ich habe es noch nicht getestet, weiß ich nicht. Da wäre ich persönlich ganz vorsichtig. Wenn das jetzt zum Beispiel Zatecky oder Ugreen wäre, dann würde ich sagen, okay, die haben in der Vergangenheit gute Produkte produziert, aber wie gesagt, die Marke RayQ kann ich nicht oder kenne ich nicht. Keine Ahnung, da gebe ich jetzt mal keine Kaufempfehlung, auf keinen Fall. Ist mit Vorsicht zu genießen. Das so zu den neuesten Mac Mini Nachrichten.
Ja, aber auf sowas wie das RayQ warte ich ja.
Ja, also
wie gesagt, auf einen bekannteren Hersteller vielleicht, wobei ich finde das Design von dem RayQ jetzt gar nicht so schlecht.
Naja, was willst du groß anders machen?
Ja, nur da muss einem auch bewusst sein, ich hoffe mal, dass andere das vielleicht ein bisschen besser lösen, gerade was jetzt auch den Einschaltknopf betrifft, weil du stellst den
auf den Einschaltknopf
drauf, ja, und kommst ja gar nicht mehr an den Einschaltknopf.
Ja, das ist richtig.
Dadurch, dass die diese Lamellen-Design gemacht haben auf der Oberfläche, wegen der, um halt
Luft
beim Ansaugen der Luft halt das halt noch ermöglichen zu können, dass es halt nicht geschlossen ist, kommst du halt an den Einschalter nicht mehr ran. Mhm. Gar nicht mehr. Ja, und dann ist halt die Frage, inwieweit halt zum Beispiel dieser 3D-gedruckte, was wir vorhin hatten mit dem Einschaltknopf, dürfte da auch nicht mehr passen?
Nee.
Klar, für mich jetzt auch nicht so das Problem. Ja, du kannst ihn ja kurz anheben und an- und ausmachen. So oft machst du das ja in der Regel nicht, oder ich nicht, ja. Wahrscheinlich mit Standby etc. Aber ich bin mal auf die Lösung oder auf das Design von anderen gespannt, weil auf den ersten Blick oder so kannst du eigentlich nicht meckern, ja, bei dem RayQ, aber mal gucken, was da von anderen noch kommt.
Ja, also Optik ist ja nicht alles. Die Frage ist,
genau,
was für einen Controller verbauen Sie etc. Wie ist die Anbindung der NVMe? Ist das eine Thunderbolt 5 Anbindung? Ist das eine USB-C Anbindung? Also hast du da USB-C 3.2 an Bord? Das ist ja immer die große Frage, wie wird die SSD angebunden? Wenn das natürlich eine Thunderbolt 5 Anbindung wäre, respektive dann letztendlich beim kleineren Modell eine Thunderbolt 4 Anbindung, dann ist das schon sehr interessant. Also darauf würde ich persönlich achten, dass die Konnektivität zu der SSD vernünftig ist und eine große Bandbreite ermöglicht. Es sei denn, man will sowieso nur ein Time Machine Backup draufschmeißen, dann ist die Anbindung ja auch egal. Aber wenn du da wirklich performant mitarbeiten möchtest oder große Datenmengen drauf speichern möchtest oder sogar Videoschnitt über die SSD betreiben möchtest, dann sollte die Anbindung schon so schnell wie möglich sein. Kommt immer auf den Anwendungsbereich an, ganz, ganz klar.
Ja, also ich habe jetzt die Daten alle nicht so im Kopf, aber ich glaube, das ist maximal 3.2 USB.
Ja, okay. Dann würde ich doch auf einen anderen Anbieter warten.
Ja.
Ist nur eine Frage der Zeit, dass dass Satechi und Co. nachziehen. Das bietet sich ja förmlich an, da was anzubieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Satechi die Geschichte mit dem Einschaltknopf etwas eleganter lösen wird. Vielleicht sogar auf der Vorderseite. Alles möglich. Aber was ich demnächst ausprobieren werde, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist: Das Ding hat ja einen LAN-Anschluss. Ich muss mal schauen, ob man das über Wake-on-LAN realisieren kann, das Ganze. Das wäre die eleganteste Lösung.
Ich glaube nicht, dass der RayQ LAN hat.
Nee, aber der Mac Mini.
Ach so, ja. Ja. Ja, klar.
Dann könnte man den Mac Mini darüber anschmeißen, ausschalten. Das läuft ja sowieso über das BitKeep-System. Das wäre die einfachste Lösung.
Ja.
Gut, aber das nur so am Rande. Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Gut. Dann lass uns über die Vision Pro sprechen.
Gibt's da was zu reden?
Oh, ich weiß nicht. Also das erste Thema ist ja relativ belanglos, weil Mark Gurman ja im Endeffekt nur Termine bestätigt hat, die auch Ming-Chi Kuo schon länger prognostiziert hat. Und Mark Gurman geht davon aus, dass das Gerät, also der Nachfolger der Vision Pro, also die Vision Pro 2, Ende 2025 oder Anfang 2026 vorgestellt wird. Und er hat auch nur das in Anführungsstrichen wiederholt, was Ming-Chi Kuo auch schon gesagt hat. Das Update wird sich rund um das Thema Performance bewegen. Sonst soll sich nicht so viel ändern. Also gleiches Display, vielleicht ein wenig leichter, etwas mehr Sensoren in irgendeiner Art und Weise. Aber das Hauptaugenmerk soll, wie gesagt, auf das Thema Performance abzielen. Da bin ich gespannt. M5 soll dann wahrscheinlich da hineinkommen. Ja, muss man dann sehen. Im High-End-Bereich kann man eigentlich nicht genügend Performance haben, wenn man auch die dementsprechenden Anwendungen zur Verfügung hat. da wird es ja in der Masse noch etwas schwierig derzeit, oder ist es noch etwas schwierig derzeit. Den letzten Satz, den er da gesagt hat, den fand ich auch noch sehr interessant. Görman ist sich aber nach wie vor nicht sicher, ob eine Vision Pro 2 wirklich erscheint. Apples Pläne könnten sich dementsprechend noch ändern. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich meine, so eine Aussage kann man mal in den Raum werfen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass sie so schnell von der ganzen Geschichte ablassen und dass sie das Projekt in irgendeiner Weise einstellen. Vielleicht ändern sie ihre Taktik oder ihre Strategie. Das kann sein, aber dass sie das Projekt irgendwie verlassen werden, das glaube ich nicht. Also das vermute ich mal nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich noch orientieren, in irgendeine Richtung gehen wollen mit dem Gerät. Bestes Beispiel ist ja die Apple Watch, die hat sich auch stark orientiert in den letzten Jahren, in eine ganz andere Richtung orientiert, und das könnte vielleicht auch bei der Apple Watch passieren, bei der Apple Vision Pro passieren. Keine Frage, aber ich glaube nicht, dass sie den Markt komplett aufgeben, das bezweifle ich.
Ja. Nee, das nicht. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ja. Als die Gerüchte kamen halt mit der Vision Pro 2 und ja. Die günstige. Und eine günstigere Vision halt zum späteren Zeitpunkt, wo wir ja auch schon gesagt haben, ob der Zeitplan so halt schlau gewählt ist, ja, die Planung. Jetzt hast du halt hier, ich würde das eher sagen, ja, ob, wie gesagt, eine Vision Pro überhaupt jetzt zu dem Zeitpunkt kommt oder aber doch eher eine günstigere Version. Und ich fände das nach wie vor schlauer, sie würden halt sie erst eine günstigere bringen.
Mhm. Ja.
Als jetzt eine Pro 2.
Ja.
Die preislich ja, denke ich mal, nicht anders irgendwie liegen würde. Und wir noch länger auf eine günstigere Version warten. Klar, wie gesagt, gerade in den Anwendungen, wo wir drüber gesprochen hatten, Medizintechnik etc., mhm. Die freuen sich auch über ein Gerät mit noch mehr Power.
Auf jeden Fall.
Und aber um jetzt halt so ein bisschen im Consumer-Bereich da was an Stückzahlen verkaufen zu können, muss es auf jeden Fall günstiger werden. Ja.
Mhm. Auf jeden Fall. Aber gut, wir haben ja gerade über den oder das Thema Medizintechnik angeschnitten. Und da gibt es eine Pilotstudie an der University of California. Und um das jetzt mal so ein bisschen runter zu dampfen, dort haben sie in der Radiologie, speziell im Befundungsbereich, die Brille mit medizinischen Displays verglichen. Man muss dazu sagen, die App, die sie dazu haben, zu der Brille, die sie dazu entwickelt haben, in der Forschungsgruppe, die hat keine medizinische Zulassung. Deswegen handelt es sich um eine Pilotstudie. Die App ist zwar mittlerweile schon in Anführungsstrichen sehr viel im Einsatz, aber es ist nur eine Koexistenz zu einer klassischen Befundung oder zu einer klassischen Medizin-Display-Befundung, und das zeigt jetzt auch quasi diese Pilotstudie. Sie haben halt quasi über längere Zeit Röntgenbilder, digitale Röntgenbilder parallel auf der Vision Pro befundet und auch dementsprechend auf den klassischen medizinischen Displays. Und man ist halt zum Schluss gekommen, dass ein medizinisches Display keine großartigen Qualitätsunterschiede zur Vision Pro hat. Oder wie gesagt, die Vision Pro genauso gut ist wie ein medizinisches Display. Genauso gut ist okay, aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, weil man hat ja immer noch das Problem, dass man zum jetzigen Zeitpunkt eine Vision Pro nicht kalibrieren kann. Bedeutet, wir haben in der letzten Sendung groß und breit über diese Stabilitäts- oder diese Helligkeitsstabilisierung gesprochen, dass man immer den gleichen Helligkeitswert haben muss und dass der auch rechtskonform gewährleistet sein muss, um wirklich eine vernünftige medizinische Befundung vorzunehmen. Und das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal von medizinisch zertifizierten Displays. Stichwort ISO etc. Und solange man nicht die Möglichkeit hat, gesichert eine Vision Pro zu kalibrieren und solange man keinen DICOM-Standard erfüllen kann, solange wird wahrscheinlich nach meiner Meinung auch diese Brille keine Zulassung bekommen. Das ist der Knackpunkt. Weil das ist ja eine Befundung, eine Diagnose. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Assistenzsystem oder etc. pp. Das ist schon sehr komplex. Also ich glaube, das wird noch so ein paar Jahre dauern, bis diese Brille dort eine zu oder bis generell die Vision Pro dort eine Zulassung bekommt in dem Bereich. Man hat natürlich Vorteile. Ne? Bitte?
Ja, möglich.
Ja, man hat natürlich Vorteile. Man hat 3D-Darstellungen, 3D-Darstellungen der Aufnahmen. Man kann das drehen und wenden im Raum sozusagen, im virtuellen Raum. Das sind durchaus Vorteile. Und ich kann mir vorstellen, dass man zusätzlich auch die Brille verwendet, aber die eindeutige Befundung muss derzeit noch auf einem medizinischen Display stattfinden. Ja, auch wenn es natürlich sehr interessant ist, weil so eine Brille ist wesentlich günstiger als so ein High-End zertifiziertes medizinisches Display.
Ja.
Und vom Platzbedarf ganz zu schweigen. Ja. Gut, aber die Studie ist interessant und ich finde es immer wieder lustig, in Anführungsstrichen, dass jetzt so eine Pilotstudie so extrem durch die Medien geschoben wird, weil es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, weil ehrlicherweise testet die Universität Göttingen schon seit 2 Monaten mit der gleichen App die Brille im Befundungsbereich. Da sieht man mal wieder, dass die Universität in Kalifornien ein besseres Marketing hat oder eine bessere Öffentlichkeitsarbeit hat. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, diese Nachricht. Ist auch in der Medizin oder im medizinischen Bereich sehr verbreitet, dass da die Brille getestet wird. Also ich kenne sehr, sehr viele Universitäten in Deutschland, die diese Brille im Einsatz haben oder die Brille zumindest testen. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja, so ist das. Gut, das zur Vision Pro. Kommen wir zu dem Bereich Refurbished. Da hat Logitech ein Original hätte ich bald gesagt, oder ein eigenes Refurbished-Programm an den Start gebracht für ihre Gaming-Sparte, für die Logitech G-Serie. Und wenn man sich den Refurbished Store anschaut, da sieht das noch ein bisschen mager aus. Da ist noch nicht so viel eingestellt worden. Ja, und wenn man sich die Preisunterschiede zu den Originalpreisen anschaut, ja, das haut mich jetzt auch nicht so von den Socken. Schön, dass sie das anbieten, aber mir fehlt da so ein wenig die Auswahl und die preisliche Attraktivität. Also, wenn ich mich dafür entscheide, ein Refurbished-Produkt zu kaufen, dann muss der monetäre Ansatz schon gegeben sein, also der monetäre Reiz schon gegeben sein, aber den sehe ich da persönlich nicht.
Ja. Für Refurb jetzt, meinst du?
Ja, also da hat sich jetzt Logitech nicht mit Ruhm bekleckert, was die Preise ach so anlangt.
Ja. Ja, das ist eine andere Frage. Ich kenne mich jetzt so nicht mit den Preisen aus bei den Produkten.
Ja, ich habe es halt verglichen, was die so bei Amazon, wie die Preise bei Amazon sind. Und also Neupreise bei Amazon sind, und da hat man 20 Euro Ersparnis. Also ja, das ist jetzt nicht die Welt. Also im Schnitt 20 Euro zu sparen dafür, dass ich ein refurbishedes Produkt kaufe, das reizt mich jetzt persönlich nicht. Auch wenn man davon ausgehen muss, wenn Logitech die Dinge aufbereitet und aufarbeitet, dass der Qualitätsstandard schon sehr hoch sein muss. Das schreiben sie auch auf der Webseite. Alle Produkte werden ausgiebig getestet. Defekte Komponenten werden ausgetauscht. Also sie haben ein sehr aufwendiges Refurbished-Verfahren. Aber trotzdem, da ist mir 20 Euro zu wenig, den ich da im Schnitt sparen kann. Ist meine Meinung. Bei Apple ist das was anderes, weil da werden ja auch ne Komponenten ausgetauscht. Da kriegst du ja neue Tastatur, also neues Topcase etc. Also da wird ja so richtig so richtig an dem, du merkst ja optisch gar nicht, dass das ein refurbished Gerät ist. Der einzige
das
Punkt.
Das will ich doch da auch mal hoffen.
Ich weiß es nicht. Also ich traue dem Braten nicht so recht bei Logitech.
Das ist ja kein Amazon Warehouse.
Also wenn sie da jetzt im Endeffekt die komplette Mausverkleidung austauschen, dann kannst du ja auch bald eine neue Maus ausliefern. Es muss ja auch der Nachhaltigkeitsfaktor mit in Betracht gezogen werden. Also wenn ich dann nur quasi das Innenleben stehen lasse und schraubt nur die Plastikverkleidung ab oder das Cover von der Maus und habe quasi nur den Korpus, das Innenleben, naja, ob der Nachhaltigkeitsfaktor dann noch gegeben ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, da müsste man mal etwas tiefer einsteigen. Mhm. Kommt drauf an, was sie halt austauschen oder wie tief sie da reingehen. Aber wenn letztendlich noch der Lasersensor überbleibt, dann kannst du auch bald das ganze Thema vergessen. Naja. Und es kommt doch immer darauf an, wie die Maus dort angeliefert wird, die sie da zurücknehmen. Es gibt ja Gamer und Gamer, sage ich jetzt mal. Also jeder geht ja anders mit seinen Komponenten um. Es gibt ja Leute, die frühstücken da und schmieren dann noch das Pommesfett an die Maus oder was weiß ich. Also jeder hat ja so einen anderen Umgang mit dem Werkzeug. Ne?
Ja, und andere machen nach jeder Benutzung mit dem Pinsel das ganze Staubkorn weg. Ne?
Na, also.
Was war das? Gattaca war das, glaube ich, ne? Der Film.
Ja, aber das hat ja auch einen anderen Hintergrund gehabt, das Ganze.
Ja, ja, klar.
Hm. Ich sehe immer noch, wie sie dann wie sie an den Fluss gehen und ihre Hautschuppen mit Steinen entfernen. Ja, gut, aber das ist ja auch eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Der ist ja auch schon uralter Film mittlerweile, ne? Mhm. Aber sehr gut, eines meiner Lieblingsfilme. Ja, und für mich persönlich, also ich gehe ja auch sehr, sehr pfleglich mit meinen Komponenten um, aber Tastatur und Maus, das ist für mich ein Gebrauchsgegenstand und ein Verbrauchsgegenstand. Da gehe ich relativ normal mit um. Und ich würde sagen, ja, je nachdem, wie lange man das Ding benutzt, danach will meine Tastatur keiner mehr benutzen, wenn ich mit der fertig bin. Naja, gut.
Mhm.
Mhm.
Ich belege gerade, aber am besten nicht vorstellen.
Die einzige Tastatur, wo ich wirklich sorgfältig mit umgehe, das ist die eingebaute Tastatur vom MacBook, weil die kann man ja so schnell nicht austauschen, logischerweise. Aber bei so einer Bluetooth-Tastatur, nee. Da ist mir das egal. Die schmeiße ich dann irgendwann weg und dann ist gut. Okay. Ja, aber sprich deine Gedanken ruhig aus. Lass uns teilhaben an deinen Gedanken. Lieber nicht, okay. Okay. So, dann lass uns in die Welt der Smart Homes einsteigen. Und wenn man jetzt diese beiden Nachrichten so getrennt betrachtet und sie dann zum Schluss nochmal zusammen betrachtet, könnte man davon ausgehen, dass Apple jetzt eine große Smart-Home-Offensive starten möchte. Ja, Mr. Ming-Chi Kuo hat gesagt, dass Apple eine Smart-Home-Kamera plant. Und das Ding soll 2026 in Massenproduktion gehen. Soll eine WLAN-Konnektivität haben, soll mit Siri und Apple Intelligence kompatibel sein. Ja. Tja, ich weiß nicht. Also der Bereich Smart Home Kameras, das ist ein sehr großer Bereich. Und ich denke auch ein Bereich, wo man durchaus einsteigen könnte. Aber
gerade wenn man mal guckt, der Schwerpunkt würde ja wahrscheinlich auch wieder auf Sicherheit und also
ja.
In Bezug auf Daten und dann halt auch Betrieb wahrscheinlich dann liegen, weil wenn man mal guckt, gerade in dem ganzen Bereich Smart Home Kamera, zu dem, ja okay, zählt man die mittlerweile erhältlichen Smart Baby Phone Überwachungsdinger da auch mit zu?
Weiß
das eine oder andere Produkt wahrscheinlich schon. Aber gerade in dem Bereich gab es ja immer wieder mal Berichte, dass du halt die Signale von außen relativ einfach abgreifen kannst. Und dann da halt das Babyzimmer von deinem Nachbarn halt mit reingucken kannst und so ein Kram. Das wäre, denke ich mal, auf jeden Fall ein Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt Apple das dann auch da bewerben würde, aber mein Gott, eine Kamera, wie ich die verwende, ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Ich hätte mir gewünscht, dass Apple vielleicht gerade im App Store da ein bisschen ein Auge drauf hat bei diesen ganzen Babyphones, die es halt gibt für iOS, um halt alte, ausgediente oder auch, ja, mein Gott, dein iPhone einfach dann als Babyphone halt benutzen zu können. Mhm. Weil da gab es auch schon von einigen Testern da halt auch schon Hinweise drauf, dass da die ein oder andere App nicht ganz so optimal läuft oder das hält, was sie verspricht. Das wäre, denke ich mal, auch so ein Punkt, wo Apple vielleicht sich das auch nochmal überlegen sollte, wenn sie schon einen Store haben, dass sie das vielleicht da auch mal ein Auge drauf wirft. Wie gesagt, gerade bei einer eigenen Kamera würde ich sagen, gerade die Anbindung an iCloud vielleicht und dann halt, wie gesagt, das Daten oder das Sichern von Aufnahmen halt in iCloud wäre halt auch nochmal so ein sicherheitsrelevantes Thema, wo man, denke ich mal, darüber auch nochmal ein, zwei Geräte mehr vielleicht verkaufen kann. Mhm.
Ja gut, das bieten sie ja schon für Drittanbieter derzeit an, logischerweise, diese Home-Secure-Video-Geschichte. Und je nach Datenplan kannst du ja auch ordentlich was speichern in der Cloud.
Wäre vielleicht auch noch ein Thema, ob man sich da die Preisstruktur beziehungsweise halt die Datenmenge vielleicht mal überarbeitet im iCloud Angebot, aber ich befürchte ja eher weniger.
Ja, okay, aber also diese Informationen, die Ming-Chi Kuo da rausgegeben hat, die sind ja relativ global. Man weiß nicht, ob es eine Outdoor-Kamera ist, ob es eine Indoor-Kamera ist. Ich gehe mal von Indoor aus. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo Apple mit anfangen wird, glaube ich, vermute ich. Weil Outdoor ist noch ein bisschen komplexer. Sprichwort Stromzuführung. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Apple so richtig in diesen Bereich einsteigt, weil wenn man sich diese Profikameras anschaut, von Mobotix oder von Axis etc., das sind ja nochmal ganz anders gelagerte Qualitätsstufen und auch Konnektivitätsstufen etc. Also ich glaube, das wird, wenn nur so eine Indoor-Kamera sein, die dann auch nur über WLAN funktioniert, da wird jetzt Power over Ethernet keine Rolle spielen. Es wird wahrscheinlich nur eine Indoor-Lösung sein, wenn überhaupt. Und der Markt ist ja so umkämpft. Wir haben ja Ring, wir haben ganz, ganz viele andere in allen Preisfacetten. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, dass Apple da jetzt einsteigt. Also vor allen Dingen, sie fangen ja sie würden ja dann mit Komponenten anfangen. Es wäre erstmal sinnvoll, eine Basis zu schaffen, erstmal einen Router zu schaffen, erstmal die Basis im Smart Home zu schaffen, wo man dann die ganzen Komponenten anschließen kann. Und Apple hat ja auch viel, viel mehr Möglichkeiten, den Router optimal auf ihre eigenen Komponenten anzupassen. Also ich wünsche mir einen ordentlichen AirPort Extreme mit einer vernünftigen zentralen Steuerung, mit einem USB-Anschluss für externe Platten, für Time Machine Backups etc. Sowas wünsche ich mir wieder zurück, aber ich wünsche mir keine Kamera.
Also ja, die Frage ist auch, ob man da vielleicht was falsch verstanden hat, weil wir hatten ja die letzten Monate immer wieder die Gerüchte ja auch von diesen wie heißen die Lautsprecher nochmal?
HomePods, da kommen wir gleich
von
zu.
Den HomePods, im nächsten genau, Thema. HomePods im nächsten, mit Display. Wie gesagt, vielleicht hat man da das eine oder andere Gerücht oder Meldung aus der Supply Chain da auch irgendwie falsch interpretiert. Vielleicht ist es auch eine Standalone-FaceTime-Geschichte. Da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen oder auch über Zielgruppen und Markt, was für Möglichkeiten es da eventuell gäbe. Vielleicht ist es ja auch sowas in diese Richtung, dass diese Smart-Home-Kamera im Prinzip da auch wieder eher in diese andere Richtung geht.
Ja. Das
sind halt nur Gerüchte, Was willst du da? Ja. Im Moment ist es halt schwierig, da was draus zu machen,
Ja, also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Und es würde wirklich Komponenten geben, die wesentlich wichtiger wären, die im Smart-Home-Bereich auf den Markt zu bringen. Und die Basis wäre erstmal ein ordentlicher Router. Aber okay, ich glaube, dass das werden wir von Apple auch nicht mehr sehen, zumindest nicht in naher Zukunft.
Ja, leider, ja.
Ja, da lassen sie sehr viel liegen. Und ich höre das doch an allen Ecken und Kanten, dass die Leute und die Kunden sich das zurückwünschen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das möchte.
Nein, wir haben es ja auch schon ab und zu mal angesprochen. Ja.
Hm. Ja. Und ja, natürlich kann man ein NAS-System als Time Machine Speicher konfigurieren. Aber das ist nicht so simpel, wie einfach eine Time Capsule ins Netzwerk zu hängen und die anzusprechen. Das war einfach total simpel, das Ding anzusteuern. Das konnte mehr oder weniger fast jeder Kunde selbst realisieren, aber ein NAS-System als zentralen Time Machine Backup-Ort zu konfigurieren, das ist schon etwas komplexer. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber man muss schon ein bisschen Ahnung haben von dem, was man tut. Kommt doch immer darauf an, was man für ein System einsetzt, QNAP, Synology etc. Aber das ist schon etwas komplexer, das einzustellen und einzurichten. Aber okay. So, und der nächste Punkt, ja, da geht es um den angesprochenen HomePod, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben. Und ja, es gab ja so viele verschiedene Gerüchte in der letzten Zeit. HomePod mit Display, HomePod ohne Display, HomePod mit Roboterarm, HomePod ohne Roboterarm, kleiner HomePod Mini mit Display, großer HomePod mit Display. Es gab ja die größten Variationen an Geräten, die uns hier in der Gerüchteküche präsentiert worden sind. Und jetzt wird es etwas konkreter und es geht in eine Richtung, die nachvollziehbar ist, aber auch von meiner Seite nicht so ganz verständlich ist, weil ich, naja, kommen wir gleich zu. Es geht um ein Smart Home Display, was quadratisch sein soll. 6 Zoll soll es groß sein. Ungefähr so groß wie 2 iPhones nebeneinander. Es soll mobil sein mit Akku. Es soll eine Kamera, es soll einen Lautsprecher beinhalten. Der Fokus soll auf Sprachsteuerung liegen. Also Stichwort Siri. Bin ich gespannt. Zum Start der Geräte soll noch kein App Store vorhanden sein. Okay. Das kennen wir ja schon irgendwoher. Logischerweise soll es Apple Intelligence fähig sein. Und es soll Zubehörprodukte geben. Es soll einmal an der Wand montiert werden können. Es soll eine Dockingstation geben für den Schreibtischbetrieb oder für den Nachtschrankbetrieb oder Küchenbetrieb, wie auch immer. Also es soll verschiedene Dockingstations geben. Und das soll so die Kernfunktion sein. Also ein Home-Tablet sozusagen. Aber da frage ich mich, wozu? Also wozu weiß ich schon. Aber dann nehmt doch bitte ein iPad und baut nach meiner Meinung diese ganzen Dockingstations, das ist ja auch ein toller Ansatz. Und sobald man ein iPad, sei es ein iPad Mini oder meinetwegen auch ein iPad Pro, auf diese Dockingstations stellt, bekommt das Gerät eine andere Funktionalität. Als Smart Home Hub, als Steuerzentrale etc. Aber man muss doch jetzt nicht ein neues Tablet auf den Markt bringen, was sehr beschränkt im Anwendungsbereich ist. Das habt ihr ja schon mit Standardkomponenten. Also das verstehe ich alles. Ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Es sei denn, es ist preislich so attraktiv, dass es günstiger ist als jedes iPad, was im Sortiment oder was sich im Sortiment befindet. Aber das glaube ich nicht. Weil wenn es Apple Intelligence fähig sein soll, dann muss ja schon eine gewisse Power drinstecken. Also ich kann das Gerät, wenn das wirklich so kommt, kann ich strategisch oder produktstrategisch nicht verstehen. Also nein, man hat Tablets, baut einfach Dockingstations für die Tablets und passt das Ganze softwaretechnisch an und gut ist. Ist meine Meinung. So ein iPad Mini würde sich da perfekt für anbieten.
Ja.
Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und da hätte man auch schon eine große Nutzerschaft, die dann wahrscheinlich schneller umsteigen würden auf so eine Art Dockingstation, weil iPads sind im Markt vorhanden. Und wenn die Dockingstation preislich vernünftig eingeführt wird, sag jetzt mal 299 €, dann denke ich, kriegt man eher die Dinger an den Kunden, als wenn man jetzt komplett neue Tablets am Start hat. Aber okay. Ich weiß nicht, also das kann ich nicht verstehen, wenn das wirklich so kommt, schwierig. Und die Frage ist halt wirklich, zu was für einen Preis bringen Sie das Ding auf den Markt?
Ja. Ja, das ist mit so ein Thema, weil du auch das Mini schon angesprochen hattest, ja. Wo sollte sich das dann preislich orientieren?
Ja. Ja. Und ich meine, Google macht es ja mit dem Nest Hub ähnlich. Du hast die Docking Station, wo du dann das Tablet draufstellst und dann verwandelt es sich in eine zentrale Steuereinheit. Und so würde ich mir das auch von Apple wünschen. Und nicht da jetzt noch ein extra Gerät rausbringen. Naja, auf uns hört ja eh keiner.
Das wäre auch zu einfach.
Ey, ich glaube, es wäre auch nicht immer die klügsten Entscheidungen, die wir hier so präsentieren. Weil manches denken wir vielleicht nicht komplett zu Ende. Vielleicht, aber deswegen sind wir ja auch nicht bei Apple.
Das kommt noch dazu, ja.
Ja. Okay. So, dann lass uns mal über eine Aussage von dem Aura-Chef sprechen, Mr. Tom Hale. Der hat sich dazu geäußert, ob oder nicht Apple in den Smart Ring-Markt einsteigt oder ob sie dort nicht einsteigen. Das war so eine Frage, die er gestellt bekommen hat. Und da hat er einfach gesagt, ja, Apple sei nicht daran interessiert, seine Smartwatch oder sein Smartwatch-Geschäft zu kannibalisieren. Ein Wort, was ich nicht so oft benutze. Also, diese These ist schon mal relativ gewagt, finde ich. Weil wir haben es ja schon so oft gesagt, wenn nicht Apple, wer dann? Es ist doch besser, wenn sie es selbst tun, als wenn es andere tun.
Vor allem Apple hat es ja selbst auch schon gesagt, auch zu Steve Jobs Zeiten, beziehungsweise Steve Jobs hat es ja selbst gesagt, auch während der WWDC, hat er ja auch schon gesagt, wenn kannibalisieren, dann machen wir es lieber selbst. Ja.
So ist es.
Wobei das ja im Prinzip generell eigentlich so ein Ansatz sein sollte, ich verkaufe lieber ein alternatives Produkt, was ich selbst Hersteller an den Kunden, vorausgesetzt, wie gesagt, der Markt ist halt auch interessant für mich.
Ja.
Und ich kann das realisieren zu meinen Bedingungen, ja, und gehe da keine übermäßig großen Kompromisse ein, egal ob jetzt Technik oder Preis, dann mache ich es doch lieber selbst, ja. Und wie gesagt, damals ging es ja, glaube ich, oder ist es ja auch gefallen, die Aussage in Bezug auf die Einführung vom iPad, ob man da nicht befürchtet, dass man halt weniger MacBooks verkauft. Und dann hieß es ja auch, lieber an einen Kunden ein iPad verkauft, als dass er sich halt woanders umguckt. Ja. Und genauso wäre es halt auch mit den Smart Ringen. Ja. Wenn jemand Interesse am Smart Ring hat, kann vielleicht die Apple Watch so attraktiv sein, wie sie will. Das ist nicht das Produkt, was er haben möchte. Ich glaube allerdings nach wie vor, der Smart Ring-Markt ist sehr klein.
Ja.
Und daher nicht unbedingt
relevant für
so
Apple,
interessant für Apple.
Ja.
Das ist, denke ich mal, eher das Ding. Ja, klar, andere wollen da einsteigen. Es gab ja auch die Gerüchte, dass Apple dran arbeitet, was vielleicht auch, wie gesagt,
ich glaube, dass
nicht, was in den Laboren passiert.
Ich glaube, dass sie dann arbeiten. Da bin ich fest von überzeugt, dass sie das tun, ja.
Und wir wissen, dass andere Firmen gerne schneller auf dem Markt sind als Apple.
Samsung.
Wenn man über, auch. Andere Hersteller ja auch. Ich glaube auch, dass da gerade kleine Tech-Startups Möglichkeiten haben, halt da auch Nischen zu besetzen. Mhm. Und da halt auch gerade im Smart-Ring-Bereich was kam, ja, wo sie gesagt haben, wir müssen das machen, bevor Apple halt in den Markt einsteigt. Jetzt mal gucken, vielleicht wäre auch interessant, irgendwo von anderen Herstellern geshoppt zu werden. Mag auch das eine oder andere sein, was da war. Ich glaube nicht, dass wir in relativ kurzer Zeit in diese Richtung ein Produkt von Apple sehen. Mhm. Soll das ein Markt sein, der steil durch die Decke geht? was ich aktuell noch nicht sehe.
Nee.
Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Apple da auch noch was bringt. Aber sind wir doch mal ehrlich, ja, der Ring würde wahrscheinlich auch für den iPhone voraussetzen.
Ja, klar, logisch.
Von daher ist es auch wieder ein Apple-Produkt. Wir müssen mal gucken, inwieweit sowieso der Markt in der Art und Weise die nächsten Jahre noch bestehen kann, weil da ja nicht nur die EU an Ideen wieder hat, auch gerade diese ganze, wie nennt sich der Bereich? Früher war es mal Internet of Things, wie nennt sich es mittlerweile? Ja, halt auf jeden Fall den Smartwatch und Smart Devices Bereich halt so aufzubrechen, dass sie halt nicht nur mit einem, also mit dem iPhone oder mit Android funktionieren, sondern dass sie untereinander funktionieren. Inwieweit das dann, wie gesagt, das interessiert ja keinen, wie die technische Lösung aussehen soll, welche Probleme da existieren, bla bla bla. Das interessiert ja von den, egal ob das jetzt die EU ist oder die Staaten und Frankreich, wer da mit Ideen gerade hat, wie die technische Umsetzung aussieht, mal außen vor, aber da gibt es ja auch schon wieder Bemühungen, dass man das, wie gesagt, den Kunden erleichtert, da halt auch wieder aus ihrem System herauszubrechen, weil wir sagen ja auch in dieser Login, den wir ja haben, gerade mit der Apple Watch zum iPhone hin, dass, wie gesagt, das aufgebrochen wird. Oder aber, wir haben es ja im Android-Bereich genauso, die Smartwatches, ja, da funktioniert ja auch nicht alles mit allem, und schon gar nicht mit dem iPhone, bis auf 2, 3 Anbieter, die da noch eine Lösung anbieten. Aber wenn wir gerade mal Samsung gucken, die aktuellen Modelle funktionieren auch nicht mit dem iPhone.
Ja.
Dass man da, wie gesagt, das reguliert, dass halt die Geräte funktionieren müssen. Wahrscheinlich mit einer rudimentären Funktion, aber dass sie halt, wie gesagt, funktionieren müssen. Und ich würde ja immer noch sagen, mit das Beste, was Apple machen könnte, oder auch Samsung mit der Ultra zum Beispiel, macht die Uhr vom Setup-Prozess her unabhängig vom iPhone, beziehungsweise von einem Smartphone.
Ob jetzt also Android, eine Standalone-Geschichte, genau.
Genau, macht eine wir haben mittlerweile Versionen, wo wir auch 3G, sage ich schon, wo wir eine Netzanbindung haben, die ihre eigene eSIM haben. Macht bitte den Setup-Prozess so, dass es, wie gesagt, ohne andere Hardware funktioniert. Dann bist du den ganzen Quatsch auch schon los. Mach die Uhr einfach so, dass sie unabhängig funktioniert, dass du sie zwar noch verbinden kannst und da halt dann andere Programme, Software, Tracker oder sowas nutzen kannst, wie auch immer, aber mach das Ding bitte unabhängig. Und das ist ja eigentlich so ein Ding, was wir schon hören seit eigentlich den ersten Apple Watches, gerade als es dann anfing mit der eSIM, wo man gesagt hat, jetzt wäre es an der Zeit. Apple hat noch nicht drauf verzichtet, ich denke mal gerade wegen dem Login, weil sie da halt sagen, okay, dann verkaufen wir. Es ist halt die Frage, ob sie da Angst haben auch vor dem Scale, ja, dass vielleicht dann alle eine Apple Watch kaufen wollen. Ich weiß nicht, inwieweit das Apple nicht haben will, weil Umsatz ist Umsatz. Gerade wenn du Geräte hast, die vielleicht wirklich standalone funktionieren, dann scheiß doch drauf, welches Smartphone derjenige noch nutzt. Ja, wenn er den Zugriff auf App Store oder den Setup ohne ein anderes Gerät noch machen kann, oder aber von mir aus auch gerne mit seinem iPad oder mit seinem Mac, weil du brauchst ja wirklich zwingend ein iPhone dafür, dann lass mich doch zumindest mal das Setup mit dem iPad oder von mir aus mit meinem Mac machen lassen. Und wenn du es mit dem Mac machen kannst, dann solltest du es eigentlich auch mit jedem anderen Rechner machen können. Und wie gesagt, noch besser on-device. Gar kein anderes Gerät als Voraussetzung haben, sondern wirklich aus der Packung rausholen. Setup über das Gerät, klar ist es einfacher über ein größeres Display als auf dem kleinen Display, aber das kann man auch lösen.
Oder zur Not über den iCloud-Account, über das Netz, über ein Webinterface, dass du da die Einrichtung vornimmst. Weil, dass du natürlich einen Apple-Account dazu brauchst, respektive Apple-ID, ist natürlich klar, dass das eine Voraussetzung ist. Okay. Und dass man das notfalls über ein Webinterface einrichtet, das ganze Ding. Warum nicht?
Ja.
Ja, aber gut, das wird noch ein wenig dauern, bis das kommt, wenn es überhaupt kommt. Es sei denn, sie werden dazu gezwungen, das ist eine andere Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, ich befürchte, dass es erst kommen wird, wenn der Zwang Druck da entsprechend
ist. Ja.
Da ist.
Ja.
Und ob das dann vorauseilend der Gehorsam sein wird, ja, wie man teilweise ja auch so schön sagt, ja, oder ja. Ob das dann, wie gesagt, da so, ja, aber das muss man mal abwarten. Ich befürchte aber, dass es erst kommt, wenn der Druck entsprechend da ist.
Mhm. Ja.
Und dann ja. Wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du trotzdem noch ein anderes Gerät zum Setup brauchst.
Mhm.
Und da frage ich mich halt, warum? Ja. Lass mich doch hier in eSIM dafür shoppen, ja, wie ich Lust habe. Und dann, ja.
Ja. Gut, aber wie gesagt, diese Aussage von Tom Hale, die finde ich schon sehr gewagt. Ich glaube, das ist Apple relativ egal, ob sie sich da kannibalisieren oder nicht. Und letztendlich sehe ich das etwas anders, weil ich denke, es gibt auch einige Kunden, die möchten ganz einfach keine Apple Watch tragen, würden doch aber gerne einen Gesundheitstracker, einen Gesundheitssensor oder Gesundheitssensoren in irgendeiner Weise haben, um mehr über ihren Körper, über ihren Gesundheitsstatus zu erfahren. Und da ist so ein Smart Ring doch eine ganz tolle Alternative. Also ich kenne ganz viele Leute, die keine Apple Watch haben wollen, weil sie einen klassischen Chronographen tragen, weil sie eine klassische analoge Uhr vorziehen und kein fancy Apple Watch Ding dort an ihrer Hand haben möchten oder am Handgelenk haben möchten. Kann ich nachvollziehen.
Ja, und da gibt's ja in dem Bereich, oder ich weiß nicht, ob die noch auf dem Markt sind, aber es gab ja mal Hersteller, die in ihre Uhr auch Bluetooth-Konnektivität noch eingebaut haben, die dann entweder über eine LED halt gezeigt haben, du hast eine Benachrichtigung bekommen, also nichts fancy, sondern wirklich halt so normal Uhr wie möglich, aber halt mit dieser Anbindung, die dann, wie gesagt, noch einen Schrittzähler oder so hatte. Ja, was
ich glaube, Vivings hat sowas Ähnliches, was so ein bisschen nach analoger Uhr aussieht.
Was es auch gab, und das fand ich sehr genial, war diese Scheibe, die du unter deine herkömmliche Uhr kleben konntest und dann mit Bluetooth verbinden konntest.
Mhm.
Und das fand ich auch schon ganz nett, weil wenn du wirklich hier gerade im
Chronographenbereich unterwegs bist.
Ja, mechanisches Uhrwerk, keine Quarz etc. Wenn du da halt schon auch mehr unterschiedliche Uhren hast oder mehrere und da halt unterwegs bist, ja, und da nicht auf so eine Smartwatch halt umsteigen willst, da fand ich das eigentlich ganz nett, aber ich glaube, das ist komplett vom Markt verschwunden, die Dinge. Mhm. Aber das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, das hat sich alles nicht durchgesetzt, beziehungsweise der Markt war einfach zu klein dafür.
Mhm.
Ich denke mal, interessant wäre es, wenn halt, was die Sensoren betrifft, gerade Blutzucker, wenn sowas funktionieren würde über einen Ring. Egal, ob jetzt Smartwatch oder Ring, ja, die Sensorik ist ja dieselbe, die würdest du wahrscheinlich auch in den Ring integrieren können. Ich glaube, dann wäre das ein Riesenmarkt.
Obwohl ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit davon gehört, dass Apple daran arbeitet, aber sie Probleme haben, den Sensor so klein zu bekommen. Also dann wäre die Uhr, glaube ich, der erste Kandidat, der sowas bekommen würde. Weil der Ring ist logischerweise ja noch wesentlich kleiner. Und ich glaube, da wäre die Uhr, wenn ich an die alten Berichterstattungen zurückdenke, der erste Kandidat.
Ja, es ist halt die Frage, wie viel Batterie würde das Ding fressen und wie groß wäre der Sensor?
Ja.
Weil selbst wenn du sagst, du machst den Ring ein bisschen breiter, weil du hast ja auch im Schmuck und gerade beim Ring hast du ja auch verschiedene Designs und der kann ja auch ein bisschen größer sein, etc. Das ginge, glaube ich, wenn, wie gesagt, die Technik oder wenn der eine wirkliche, also nicht nur Gimmick, sondern eine richtige Zulassung hätte für die Blutzuckermessung, könnte der auch ein bisschen größer sein. Das Ding würde sich sehr gut verkaufen, weil er halt nicht invasiv wäre. Weil, wenn man mal guckt, aktuell wirst du eigentlich mit Werbung zugepflastert, was halt diese ganzen Blut Zuckermessdinge betrifft, die du halt permanent trägst. Mhm. Die halt über dein, mit deinem Smartphone gekoppelt werden und die Werte da halt eingespielt werden. Da wirst du ja momentan mit Werbung überschüttet.
Ja, ja,
von allen Herstellern. Aktuell wieder, wahrscheinlich auch wieder wegen der Fest oder wegen Weihnachten halt auch, wie gesagt, mit den ganzen Familienessen und unkontrollierten Zuführen von Futter, ja, von Nahrung, ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, ja, die Leute da auch nochmal ein bisschen dran zu erinnern, dass sie an ihren Blutzucker denken sollen. wie gesagt, wenn sowas nicht invasiv geht, also ich denke, der Erste, der dann mit einem Produkt auf dem Markt ist, wird ein Heidengeld verdienen können.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Weil es ist nun mal, es nimmt ja stetig zu.
Leider,
ja. Zuckererkrankungen nehmen ständig zu, auch gerade die Typen verändern sich, beziehungsweise das verschiebt sich halt mit der, ja, sagen, ja, mit der Art oder mit dem Typ von Zucker, was du hast, was du noch machen musst, ja, beziehungsweise was du noch machen kannst, etc. Und das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall noch lange begleiten wird. Ist einfach auch, kann man Volkskrankheit sagen?
Ich denke, ich glaube schon, ja.
Schon.
Oder eines der Volkskrankheiten, ja.
Und wie gesagt, der Erste, der da wirklich so ein Ding anbieten kann, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Und wie gesagt, und wenn so Technik dann mittlerweile eine Größe erreicht hat, dass es in den Ring passt und du das dann auch noch so unauffällig tragen kannst und das nicht invasiv ist.
Ja, klar.
Genau. Dann wäre das, denke ich mal, auch so ein Thema für Apple. Ja, definitiv. Wobei, wie du schon gesagt hast, würde es wahrscheinlich zuerst in die Uhr kommen.
Ja. Gehe ich von aus.
Und dann ist halt die Frage, wie schnell kriegst du den Sensor halt so klein, dass er halt in den Ring passen würde. Und dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass Apple da auch mit was kommt. Weil das ist ein Markt, das ist ein Milliardenmarkt, ja.
Ja, klar.
Mittlerweile. Da kommst du, denke ich mal, nicht dumm rum, ja.
Auf jeden Fall. Gut. Dann lassen wir den guten Tom mal Tom sein. Und schauen, was unser Gadget der Woche macht, würde ich sagen, oder?
Können wir, ja klar.
Ja, eigentlich wollte ich letzte Woche schon drüber sprechen, aber da hat mir
ja, stimmt.
ein Logistikunternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, also, ja, ich möchte mich jetzt nicht weiter zu TNT äußern, aber das war eine Erfahrung der dritten Art, würde ich sagen. Also
ja. der dritten Art.
Und man kann es sich ja leider nicht aussuchen, mit welchem Logistikpartner die jeweiligen Firmen verschicken. Also in seltensten Fällen kann man sich das aussuchen, aber man sagt ja immer, Hermes macht Probleme, aber TNT hat dem Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt. Also meine Güte, wie gut, dass ich mit TNT sehr selten beliefert werde. Und es gilt ja eigentlich schon so als Premium-Lieferdienst. Wir sind ja auch mit FedEx-Sitz unter einem Dach und ich war eigentlich guter Dinge, nachdem ich die E-Mail erhalten habe, dass das mit TNT unterwegs war oder ja war. Aber was mich dann erwartete, das möchte ich ja gar nicht äußern. Das ist Wahnsinn. Nee, das lassen wir mal lieber. Aber keine Gummipunkte für TNT. Absolut nicht. Meine Güte. Aber lass uns doch zum Gadget zurückkommen, was mich dann Gott sei Dank noch erreicht hat und was sich dann im TNT-Paket befunden hat. Das war nämlich eine externe SSD. Und SSDs, das ist ja so eines meiner Leib- und Magenthemen. Und ich bin froh, dass ich mal wieder ein Produkt testen konnte aus dem Hause Verbatim. Wir hatten ganz lange keine Produkte aus dem Hause Verbatim und schon gar nicht eine SSD. Nach meiner Meinung haben sie sich auch etwas lange Zeit gelassen, mal wieder eine neue SSD auf den Markt zu bringen. Oder ich habe die anderen Modelle jetzt nicht so mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber die neue Pocket SSD, die ist mir sofort ins Auge gesprungen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie eine Designsprache verwenden, die so am Markt relativ etabliert ist. Ein sehr, sehr großer Hersteller, der in der Vergangenheit etwas größere Hardware-Probleme hatte und wahrscheinlich hat er sie auch noch, der hat ein ähnliches Produktdesign. Und für alle Fans von dem Produktdesign des großen Herstellers, sei gesagt, die quasi dieses Produktdesign gerne hätten, aber nicht mit dieser Unzuverlässigkeit, die sollten sich mal bei Verbatim umschauen und die sollten sich mal die Pocket SSD anschauen. Ob die Pocket SSD jetzt zuverlässiger ist oder nicht, kann ich fairerweise auch nicht dazu sagen, weil ich habe sie jetzt erst gut 8 Tage im Einsatz oder knapp 8 Tage im Einsatz und da kann man jetzt nicht von Zuverlässigkeit sprechen. Das sieht man erst auf der Langstrecke sozusagen oder im Marathonbetrieb oder im Dauerbetrieb und nicht innerhalb von 8 Tagen. Aber dadurch, dass ich mit den vergangenen Produkten in der Vergangenheit mit anderen Produkten aus dem Hause Verbatim gute Erfahrungen gemacht habe, gebe ich dem Produkt jetzt mal ein paar Vorschusslorbeeren. Gut, fangen wir an mit der Konnektivität. USB-C in Form von USB 3.2 Gen 2 liegt an. Es ist keine Thunderbolt-SSD. Ergibt auch Sinn, weil man mit Gen 2 eine größere Massenkompatibilität hat. Und ich habe das Ding mal durch Blackmagic gejagt oder mal einen Testfile via Blackmagic auf die Festplatte gejagt und ich komme auf solide Werte. 1031 MB in der Sekunde schreiben und 898 MB in der Sekunde lesen. Das sind akzeptable Werte. Man muss dazu sagen, Blackmagic, das sind theoretische Benchmark-Ergebnisse. Und ein Mittelwert, das kommt immer darauf an, wie groß ist die Dateigröße etc. Also ihr kennt das Spiel, das ist halt ein Benchmark-Test und hat nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun, aber man hat so ein Pi mal Daumen Anhaltspunkt, wie schnell die SSD ist im Vergleich zu anderen Produkten. Dann haben Sie oder dann sprechen Sie davon, dass das Gehäuse aus Polycarbonat ist und es soll feuerfest sein. Tja, feuerfest ist ja immer relativ.
Hast du das getestet?
Nee, habe ich nicht getestet. Ich hab eine Anfrage gestellt an die Presseabteilung und habe gefragt, wie definiert halt Verbatim Feuerfestigkeit? Bedeutet, wie hoch darf die Temperatur sein? Wie lange kann man die Festplatte dementsprechend oder kann man die Festplatte dem Feuer aussetzen? Da habe ich leider bisher noch keine Antwort bekommen. Sobald ich die habe, reichen wir die Antwort nach, weil ich hätte das schon etwas genauer spezifiziert. Was stellt sich Verbatim unter Feuerfestigkeit vor? Ja, feuerfest kann auch sein, wenn ich 2 Sekunden ein Feuerzeug drunter halte. Das Gewicht ist beeindruckend gering. Wir haben 58 Gramm inklusive dem Kabel. Da komme ich gleich noch zu. Das Ding ist 9,6 cm lang und 4,5 cm breit und 1 cm dick. Das ist okay, das ist solide. Und ein riesengroßer Pluspunkt, und das ist genau für mich gemacht, die SSD hat eine Transporttasche im Liefer- oder enthält eine Transporttasche im Lieferumfang. Das hat bisher keine SSD gehabt, die ich getestet habe, oder keine aktuelle SSD, die ich getestet habe. Das finde ich total cool. Und das war ja immer so mein Kritikpunkt. Warum steckt man da jetzt kein Transporttäschchen bei? Das schont die SSD, das trägt dazu bei, dass sie keine Kratzer bekommt etc. Und das Transportsäckchen ist simpel, aber gut. Und so kann man das Ding einfach in den Rucksack schmeißen und die SSD bekommt keine Kratzer. Für alle diejenigen, die das Ding nicht in den Rucksack schmeißen wollen, die können das Ding mit einem Metallring befestigen. Würde ich mir jetzt überlegen, das Ding irgendwo dran zu hängen. Vielleicht innerhalb von einer Tasche okay, aber ich persönlich würde das Ding jetzt nicht irgendwo außen an einen Rucksack hängen. Das lädt natürlich zum Diebstahl ein, also
Wie in den Marketing-Shots.
Ja, gut, es bietet sich an, das im Marketing so darzustellen, würde ich persönlich nicht machen. Okay, aber man muss es ja irgendwie plakativ darstellen, das Ganze. Aber viele Rucksäcke haben ja auch so einen Schlüsselring im Rucksack drin und da könnte man das Ding gut befestigen. Ist halt auch ein Design, eine Designidee und wie gesagt, es gibt ja ein etabliertes Produktdesign, das so ähnlich unterwegs ist und von daher kann man ja bewährte Designs auch durchaus aufgreifen. Finde ich persönlich jetzt nicht negativ. Das Ding gibt es in verschiedenen Farben, bedeutet das Kabel und der Ring an der SSD, der stellt sich dann farblich differenziert dar. Blau, Grau, Orange. Ich habe jetzt Orange ausgewählt. Und wie gesagt, das Kabel, das USB-C-Kabel ist dann auch in Orange. Und die Einfassung an der SSD ist dann, oder der Ring an der SSD ist dann auch in der gleichen Farbe gestaltet. Zum Kabel, das ist ein USB-C-Kabel logischerweise, das ist sehr wertig. Metallkappen, Metall, also an der Konnektierung, das sind Metallkappen, und man steckt dann quasi die beiden Enden von dem USB-C-Kabel in eine Silikonhülse. Das hält auch sehr fest, also ist auch eine sehr massive und stabile Silikonhülse. Das ist alles massiv und das hält auch. Und somit ist es ein Kabel, was man immer dabei haben kann. Man kann logischerweise auch ein anderes USB-C-Kabel verwenden, keine Frage, aber es ist, wie gesagt, immer an der SSD oder man kann es permanent an der SSD befestigen. Und es ist neben dem Metallring platziert. Es ist nicht dafür gedacht, sie irgendwo dran zu hängen etc. Es ist nur eine nicht belastbare Öse sozusagen. Da muss man aufpassen. Man sollte den Metallring nehmen, um die SSD irgendwo zu befestigen. Ja, das so zum Äußerlichen. Die Schreiblesewerte habe ich ja durchgegeben. Und den Langzeittest, da kann ich jetzt nicht zu sagen. 8 Tage ist für mich kein Langzeittest, ob das Ding wirklich gut funktioniert. Im Windows-Bereich ist noch eine Backup-Software dabei. Gut, interessiert mich als Mac-User relativ wenig, kann eventuell für die Windows-Nutzer noch interessant sein. Ja, was ich so als minimalen Kritikpunkt empfinde, das ist aber auch subjektiv, der USB-C-Port ist auf der langen Seite angebracht. Normalerweise kennt man ja von SSD oder von externen SSDs, dass sie entweder auf der Kopfseite, also auf den beiden Kopfenden sind, also entweder oben oder unten oder wie man das auch nimmt. Und hier haben wir den Port auf der Seite. Ich vermute mal, das liegt am Platinen-Layout und die Platinen werden ja halt auch nur zugeliefert. Und dass sie dann einfach ein Standard-Platinen-Layout von einem Zulieferer genommen haben und darum dann quasi das Polycarbonat-Gehäuse designt haben. Und deswegen ist der USB-C-Konnektor auf der Seite angebracht. Ja, das stört mich persönlich ein wenig. Wahrscheinlich, weil man es nicht gewohnt ist und es sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, wenn die dann auf der Seite konnektiert wird, die Platte oder die SSD. Aber das ist eine Geschmacksfrage und hat nichts mit der Funktion oder mit der Wertigkeit zu tun. Das ist mir persönlich nur so ein kleiner Wermutstropfen, der mir quasi aufgefallen ist. Aber denke ich, wie ich es schon sagte, subjektiv und ein persönliches Empfinden hat jetzt nichts mit den Fakten zu tun letztendlich. Geschmacksfrage. Also
die Position stört mich jetzt überhaupt nicht. Das Einzige, was mich generell halt bei diesen Pocket-SSDs halt ein bisschen stört, ist halt dieser offene USB-Anschluss. Du hast ja gesagt, es ist eine Tasche mit bei, das behebt das Problem ein bisschen. Ja. Weil wenn du das in der Hosentasche trägst, ja, gerade Jeans oder so, sind ja dann immer mal ein bisschen staubanfällig, beziehungsweise je nachdem, wenn du Outdoor unterwegs bist, ja, ist halt immer die Frage, wo hast du da eventuell auch mal Sand in Klamotten, beziehungsweise Rucksack, ja, je nachdem, was du halt drin hast. Gerade diese offenen Ports finde ich halt immer ein bisschen schwierig bei solchen Artikeln. Du hast ja gerade im Outdoor-Bereich viele andere Hersteller, die halt, wenn du halt Akkuprodukte hast mit Ladespuren, Buchsen etc., die da halt so eine Gummi-Dings drüber haben, um den halt nicht abzuschließen, halt abzudecken, während wenn er halt nicht benutzt wird. Sowas würde ich mir generell bei solchen Artikeln halt auch wünschen. Dass du integriert irgendwie so eine Gummi-Nuppel hast, ja, den du da halt draufstecken kannst. Ja, und dann ist das Ding halt zu, da kann halt kein Staub, ja, kein Schmutz irgendwie eindringen. Das würde ich mir halt, wie gesagt, bei dieser Art von Festplatte halt einfach wünschen. Aber wenn du sagst, da ist eine Hülle mit bei, ist das Problem eigentlich auch schon wieder nicht mehr unbedingt das Problem. Klar, du hast eine Hülle, du musst sie erst wieder rausholen, aber du hast wenigstens was.
Ja, also man muss fairerweise dazu sagen, es gibt, glaube ich, oder ich sage mal so, SSDs, die ich in dieser physischen Bauform getestet habe. Ich habe ja auch schon Samsung SSDs getestet etc.
SanDisk, die haben ja auch welche im
Programm. Genau, die haben alle keine Abdeckung.
Keiner von denen.
Es gibt ja die Samsung T7 Shield. Da haben sie geschrieben, dass der USB-C-Port so abgedichtet ist, dass nichts passieren kann. Auch wenn der USB-C-Port unter Wasser steht, wird er weiterhin funktionieren. Da ist er grundsätzlich vom Hardware-Design so aufgestellt, der USB-C-Port. Das ist also eine Rugged-Geschichte.
Mir geht's ja nicht unbedingt jetzt um Wasser.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, wenn ich in der Hosentasche habe, hatte ich das im Podcast erzählt, dass ich Probleme hatte mit dem Lightning bei mir am iPhone.
Hat's erzählt, ja. Mhm.
Genau, hat sich rausgestellt, war auch Staub, ja, der sich da angesammelt hat.
Sehr oft der Fall bei Anschlüssen, genau. Lightning-Anschlüssen etc.
Und wie gesagt, ist ja auch ein offener und ich trage das ja auch oft in der Hosentasche, ja. Und das ist halt das Problem bei diesen offenen Ports. Deswegen, dass Apple da gerne gar keine dran hätte, kann ich gut verstehen.
Ja.
Inwieweit das natürlich dann anwendungstechnisch wieder eine sinnvolle Sache ist, eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber wie gesagt, bei diesem offenen ist es halt immer ja ein Problem, dass je nachdem, wie du halt damit umgehst, dass da halt was eindringen kann. Klar, kann man auch sauber machen. Nur, wie gesagt, gerade bei diesen portablen Geschichten würde ich mir halt einfach so einen Gumminöppel wünschen. Mhm. Ja, und dann ist die Sache erledigt. Ja.
Aber wie gesagt, das haben fast keine. Also es gibt bestimmt
welche. Ich hatte noch nichts in der Hand.
Jedenfalls nicht in dieser physischen Größe. Es gibt ein Produkt, es gibt mehrere Produkte, da kommen wir gleich noch zu, die das können, aber die sind dann auch größer. Und der Reiz ist ja gerade mit so einer SSD. Ja.
Also ich habe sie mir mal auf meine Merkliste gesetzt.
Ja, sehr kompakt unterwegs zu sein.
Mir gefällt es so gut, ja.
Ja, also fast schon im Bereich USB-Stick unterwegs zu sein. Da fehlt natürlich noch ein bisschen, weil gerade wenn man schaut, wie klein mittlerweile heute USB-Sticks sind.
Ja.
Ne, aber es ist schon sehr angenehm. Die Größe ist schon sehr angenehm. Gut, okay, das dazu. Das zur Verbatim Pocket SSD.
Ja.
Gut, kommen wir zu einer Tradition, die wir jährlich am Start haben. Und es ist nicht der Adventskalender. Den haben wir ja leider nicht jährlich am Start, aber wir haben seit mehreren Jahren unsere Gewinnspielwochen, die wir jedes Jahr so zur Weihnachtszeit oder so im Jahresendgeschäft, hätte ich bald gesagt, starten. Und uns hat freundlicherweise die Firma Seagate darauf aufmerksam gemacht, dass wir mal wieder anfangen sollten mit unseren Gewinnspielwochen, weil sie würden gerne was zur Verfügung stellen. Und ich finde das immer sehr charmant, wenn sich dann die Werbepartner oder die Kooperationspartner oder die Partner für die Gewinnspiele proaktiv melden und sagen, ja, was ist denn jetzt nun? Machen wir dies Jahr wieder Gewinnspielwochen oder machen wir keine etc.? Und so hat es auch der liebe Kollege von der Firma Lassie getan oder besser gesagt von der Firma Seagate. Der hat nämlich gesagt, ja, was ist nun, wir wollen am Start sein und sie sind auch am Start. Sie eröffnen die Gewinnspielwochen und sie haben uns wieder zwei Produkte über unseren virtuellen Zaun geworfen und das ist einmal die Lassie Mobile oder das Lassie Mobile Drive mit 2 Terabyte, eine solide externe SSD. Nicht SSD, um Gottes Willen, nein, eine solide konventionelle Festplatte im 2,5 Zoll Formfaktor. Habe ich bei mir auch im Einsatz, hängt bei mir als Backup-Lösung, als zusätzliche Backup-Lösung an meinem NAS-System, wo einmal am Tag noch zusätzlich das NAS-System oder wichtige Daten vom NAS-System drauf kopiert werden, weil Backups kann man nie genug haben. Also das ist so eine ideale Backup-Platte, auch eine ideale Platte für Time Machine etc., also eine schöne, solide externe Festplatte. Und einmal gibt es die Lassie Rugged Mini SSD zu gewinnen. Das ist dann eine SSD und die hat 1 Terabyte Fassungsvermögen. Und die beiden Datenträger gibt es zu gewinnen. Es gibt 2 Gewinner, weil wir möchten jetzt nicht einen Gewinner haben, der beide Datenträger gewinnt. Das wäre ein wenig zu viel für einen alleine, hätte ich bald gesagt. Und deswegen gibt es dieses Mal 2 Gewinner. Und die Teilnahme ist denkbar einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Tja, wir bedanken uns recht herzlich bei Lassie. Genau. Was mir gerade eingefallen ist zum Thema Lassie, die hatten ja wieder einen prominenten Auftritt im Mac Mini M4 Video. Hast du gesehen, dass da wieder ganz plakativ eine Lassie-Festplatte abgebildet worden ist? Hast du nicht gesehen? Das Werbevideo zum Mac Mini M4?
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, nein.
Okay, also ist mir sofort ins Auge gestochen, weil der prägnante Rahmen der SSD oder der Festplatte, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine SSD oder ob es eine normale Festplatte gewesen ist, der ist mir sofort in dieser Signalfarbe, in diesem Orange ins Auge gestoßen. Das ist mir sofort aufgefallen. Aber es ist ja auch im Apple-Bereich oder im Mac-Bereich ein sehr verbreiteter Standard. Egal, wo man hinschaut, im professionellen Bereich wird sehr, sehr viel Lassie eingesetzt. Tja, okay, das nur so, was mir gerade noch zu Lassie eingefallen ist. Okay, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit könnten wir das Ding für heute dicht machen.
Ne? Können wir machen, klar.
Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwie in der nächsten Woche wieder. Vielleicht sogar etwas früher als gedacht. Mal schauen.
Mal schauen, genau.
Mal schauen. Okay, also bis dann.
Bis dann, ciao.
Tschüss.